Egal was war, ich hatte ja eine Phase, also auch gerade als es dann steiler nach oben ging, von 14 Posts die Woche. Also ich habe zweimal am Tag was
Ja, ist brutal.
hochgeladen. Tatsächlich war es zum Teil so, du hattest eine Grippe, warst erkältet, du lagst auf dem Sofa und du hast irgendwie noch so im Halbgas die Hashtags gesetzt und auf Upload geklickt. Am Ende des Tages war es genau das, diese Kontinuität. Viele entfachen Feuer, viele starten damit, aber wenn der Erfolg sich nicht in dem gewünschten Zeitraum einstellt, dann lassen sie alles fallen oder schlagen eine andere Richtung ein. Irgendwann kam dann dieser Breakpoint und dann war das Ding Schneeball auf einmal. Und dann hast du von Mai bis August, hast du mal kurz 80.000 Follower allein dazu aufgebaut.
Mirko, herzlich willkommen im Andersmacher-Podcast. Mit Blick auf deine Biografie. Was wärst du lieber? Handballprofi, CEO einer Bank oder der deutsche Influencer mit den meisten Followern?
Also erstmal, Aaron, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf. Freue mich sehr, heute mit dir hier ja einen kleinen gemütlichen Talk zu führen. Das erstmal vorneweg. Und spannende Frage. Ich würde mich für das Letztere entscheiden. Und so wie der Status gerade ist, bin ich super happy. Also auch wenn die anderen beiden Optionen sicherlich für die Lebensphase immer cool waren, aber deine dritte Option gefällt mir gerade sehr gut.
Gib uns ganz kurz Kontext, wie viele Follower sind es aktuell?
Also wenn man das so ein bisschen die drei Plattformen übereinander legt, dann sind es so ein bisschen mehr als 7 Millionen mittlerweile, ja.
Okay. Das ist eine Menge. Lass uns in das Gespräch starten mit meinem obligatorischen Steckbrief, ja, damit alle wissen, mit wem sie es hier zu tun haben. Dein Name.
Mirko.
Dein Alter.
Fast 36, aktuell noch 35.
Deine Heimat.
Meine Heimat, ich komme ursprünglich aus Dortmund, aber fühle mich nach 15 Jahren Stuttgart auch so ein bisschen, ist Stuttgart dann auch die Heimat geworden und ja, mittlerweile wohnen wir in Dubai.
Deine Geschwister?
Keine Geschwister, ich war Einzelkind oder bin Einzelkind.
Bist wahrscheinlich immer noch Einzelkind.
Ja, wahrscheinlich, also ich weiß nichts.
Dein Vorbild?
Oh, mein Vorbild. Ich habe also Vorbilder, wenn es im sportlichen Bereich geht, muss ich sagen, gibt es da einige, gerade auch aus der Handballzeit. Gerade auch, sage ich mal, große Sportler. Zuletzt hatte ich die Michael Jordan-Doku gesehen. Die ist ja jetzt zwar schon ein paar Jahre älter, aber die war sehr, sehr cool. Aber muss gestehen, so wenn man den Bereich Social Media nimmt, Videografie, Fotografie, eigentlich der Grund, warum ich gestartet habe mit allen, tatsächlich Sam Calder. Also das ist ja auch ein sehr kreativer Dude, auch auf YouTube sehr bekannt. Und ich würde sagen, so wenn es um den Kreativpart geht, ist der mein absolutes Vorbild, ja.
Stell dir vor, du sitzt abends an einer Hotelbar, Mirko. Was würdest du bestellen? Was würdest du trinken?
Also, ich bin tatsächlich über Jahre mittlerweile schon absoluter Coke-Trinker, meist Coke Zero. Und tatsächlich, egal ob es auf Geburtstagen, Feiern, Festen oder sonstiges war, wenn es darum ging, was trinkt Mirko, war es eigentlich immer oder ist es immer Coke. Von daher würde ich es auch jetzt spontan bestellen. Will natürlich nicht unbedingt um 8 Uhr morgens eine trinken, aber ich glaube, ab 11 Uhr mache ich das.
Und stell dir vor, wir würden uns zufällig an dieser Bar treffen. Worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten?
Oh, das kommt natürlich drauf an, so wie gerade der Mood ist. Aber ich glaube, wenn du so neben mir sitzen würdest, so ganz random, würde ich erstmal so, ja, fragen, was du so machst. Und ich glaube, dann wird's, weiß nicht, ist schwer zu sagen, wenn ich dich so vorher gar, also ich kenne dich vorher nicht. Gehen wir mal davon aus, ich kenne dich nicht, oder?
Gehen wir mal davon aus, ja, genau.
Ja, ich kenne dich nicht. Dann würde ich fragen, was du machst, was du hier jetzt gerade machst und ja, was so dein Doing ist. Und ich glaube, dann geht das ziemlich schnell in die Richtung, dass man, glaube ich, gegenseitig so ein bisschen auch erzählt, was macht man? Arbeitet man an irgendeinem Business? Arbeitet man irgendwie selbstständig an einem Business? Und dann wird es, glaube ich, so in die Richtung gehen, weil ich finde es immer sehr spannend, wenn Menschen sich was selbst aufbauen, ohne das jetzt irgendwie mindern wertzuschätzen, wenn man im Angestelltenverhältnis tätig ist, was ich ja Jahrzehnte oder jahrelang auch war. Aber wenn Leute gemein oder alleine oder in einem Unternehmen sich selbst was aufbauen, dann finde ich das immer sehr spannend, was so deren Sichtweise, Philosophie ist, was ihn antreibt, warum er darauf oder das macht, was er macht. Und mich interessiert da immer so der Antrieb der anderen Person, weil ich versuche da immer ganz schnell was rauszuziehen oder was heißt rauszuziehen, klingt so ein bisschen, ich will mir was wegnehmen, nee, rauszuziehen. Okay, was ist irgendwie dabei, was ich cool finde, womit motiviert er sich, wo ist irgendwie vielleicht auch so ein Eckpunkt, wo ich mich auch mit motivieren kann, was mich so ein bisschen auch nach vorne bringt. Also Ich glaube, das finde ich immer sehr spannend und ich finde immer sehr spannend, auf Unternehmer zu treffen und finde deren Weg immer spannend, ja.
Bist du so outgoing? Ja, also würdest du da so das Gespräch suchen?
Also ich bin tatsächlich eher immer nicht unbedingt der auf Menschen zurast, aber wenn sich ein cooler Vibe ergibt, dann bin ich eigentlich auch, weil ich mir denke, ja, warum ihn nicht fragen? Ich meine, mehr als ein Nein kann er ja dann nicht kommen oder wenn er nicht antworten möchte. Aber sobald ich merke, dass der Gegenüber sympathisch und auch offen fürs Gespräch ist, dann ja, ich habe mittlerweile auch die Momente, wenn ich jemanden irgendwie so auf der Straße erkenne über Social Media, dann renne ich eigentlich meistens hin und sage ihm, hey, ich folge dir auf Social Media, finde cool, was du machst und hau den drauf an. Weil irgendwann kam so der Punkt, eigentlich dachte ich mir, oh, der will nicht gestört werden, der möchte nicht mit einem sprechen oder allgemein oder auch jemand in der Bar neben mir. Aber mehr als ein du, sorry, ich habe gerade keine Lust zu reden oder er steht auf und geht oder nein, antworte ich nicht drauf, kann man ja nicht kriegen. Von daher hat sich das in den letzten Jahren so ein bisschen gechanged. Ich glaube, das hat sich auch gechanged mit dem Ganzen, dass man selbstständig jetzt in diesem Social-Media-Bereich tätig ist. Ich glaube, da ist man so ein bisschen mehr so aus diesem Introvertierten, ein bisschen mehr in dieses, hey, warum nicht einfach irgendwie mal, was kann ja passieren, wir sind ja Menschen. Also von daher, glaube ich, vor ein paar Jahren hätte ich das da nicht so gemacht. Mittlerweile könnte ich mir vorstellen, ich meine, wenn man merkt, der Gegenüber hat gerade keinen Bock, man merkt das ja auch schon so ein bisschen der Art und Weise. Aber sobald ich merke, oh, der hat Bock, sich zu unterhalten, frage ich eigentlich auch das, was mir so in den Kopf kommt.
Das würde ich auch machen. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Ich bin jetzt auch nicht so der so dich so anlabert, ne, wenn man sich zufällig. Ich bin eher so ein bisschen, ich beobachte erstmal, aber wenn, und das fühle ich, was du gesagt hast, wenn sich dann ein Gespräch ergibt, ne, dann bin ich sehr involviert. Ne, dann investiere ich da alles, was ich habe und stelle natürlich für mein Leben gerne Fragen. Und bei dir würden wir natürlich super schnell darauf kommen, okay, was? 7 Millionen Menschen folgen dir. Was ist denn da schiefgelaufen?
Boah, ja.
Gib uns ein bisschen Kontext. Also, weil wenn ich jetzt Mirko auf Social Media eingeben würde, würde ich dich nicht finden. Wie finde ich dich und was machst du da?
Genau, also auf Social Media, wenn du eingibst Nordic Scott, das ist so mein Synonym, auch übergreifend über alle drei Plattformen. Instagram ist so meine Hauptplattform, TikTok eigentlich auch fast ebenbürtig mittlerweile von meiner persönlichen Wichtigkeit. Eigentlich sind alle natürlich wichtig, aber Instagram ist immer die App, die ich als erstes dann öffne und neben YouTube mittlerweile seit 2 Jahren. Und was mache ich da? Ich habe angefangen 2017 roundabout mit so Men's Fashion, ganz klassisch. Ich hatte immer Gefallen an Mode, Bildern, die es ja dann wurden und habe das eigentlich dann hochgeladen, so 2017 bis 2020, bis Covid kam und habe mir da eigentlich nie viel bei gedacht, weil es war für mich eigentlich mehr nur die, boah, ich habe da Gefallen dran, diese Bilder zu posten, beziehungsweise zu schießen am Wochenende, die hochzuladen, wir haben uns mit Kumpels getroffen und ja, dann ist 2020 bis 2021 der Content so ein bisschen geschiftet, weil dann kam, klar, durch Covid, TikTok wurde ein ganz großes Thema in Deutschland. Dann kam Instagram mit Reels. Die mussten natürlich auch irgendwie mehr Video bringen. Und habe ich eigentlich die Fotos, die ich geschossen habe, in Videos verpackt. Und das hat aber irgendwie nicht so funktioniert. Was heißt jetzt nicht funktioniert? Die hatten nicht so die Reichweite, wie ich es mir vielleicht erhofft, gewünscht habe oder wie ich es auch bei anderen gesehen habe. Und dann habe ich irgendwann mal so angefangen auszuprobieren. Es gibt sicherlich, wer tief genug gräbt, findet mich bei TikTok auch tanzend irgendwo.
Oha.
Das war natürlich zum damaligen Zeitpunkt so TikTok und die ganzen Trendsounds und alle machten den gleichen TikTok-Tanz und so. Und da dachte man natürlich, probiert man aus, weil alles machen, ne? Der eine springt, alle springen wir hinterher oder ich in dem Fall. Und dann habe ich so gemerkt, oh cool, ich finde selber Tutorials von Menschen, wie sie Tipps, Tricks geben, gerade auch in diesem Foto-Video-Bereich. Und dann habe ich angefangen, das auch mal auszuprobieren. Und das hat eigentlich mich, der immer schon eine Affinität hatte für Kamera und natürlich auch dann hinterher jetzt mit Handyfotografie, cool. Zum einen bringt mir das selbst noch was bei. Also manchmal durch das Doing selber lernt man selbst neue Sachen. Mhm. Und zum anderen habe ich ziemlich schnell dann gemerkt, so nach einem halben, dreiviertel Jahr, die Leute finden daran Gefallen. Die haben da Spaß dran, das zu sehen. Die senden das weiter. Die sagen, boah, cooler Tipp, das probiere ich aus in meinem nächsten Urlaub oder bei meiner nächsten Reise oder mit meinem Auto. Und dann hat sich ab so Frühjahr 2021 der Content so geschiftet, dass ich jetzt, um auf den Punkt zu kommen, Tutorials gebe, teachable Content in Fotografie, Videografie, alles mit dem Smartphone und ja, so ist es geblieben. Das heißt, ich mache eigentlich mit dem Smartphone so die ganze Zeit oder mit dem Handy versuche ich lustige Videos zu drehen, die Leute auch bewusst nachmachen sollen. Also es soll einfach teachable, snackable sein, auf Neudeutsch schnell zu konsumieren und das mache ich bis heute und das klappt eigentlich ganz gut, ja.
Mit der absoluten Besonderheit, dass du nicht sprichst, ne?
Genau, ich spreche nicht. Man sagt mir immer, oh schade, dass du nicht sprichst. Ich hatte mal eine Phase, das war noch vor Covid, da habe ich viel Sprechcontent in Stories gemacht. Dann irgendwann hatte ich jetzt so die Phase oder dann über die Jahre, boah, ganz klar, wen interessiert's? Dann habe ich jetzt wieder rausgefunden, du, das interessiert manchmal mehr Leute, wie du denkst. Ja. Und der Teachable oder der Content ist eigentlich so, aber das hat mehr so den Hintergrund, weil ich mir immer so denke, die können es dann immer angucken, ohne dass jetzt sie was hören müssen. Weil du hast natürlich Leute in der Bahn oder irgendwo, wo sie vielleicht jetzt nicht mit Sound was anhören können. Und dann habe ich mir dann irgendwie gedacht, okay, das ist eigentlich ganz cool, dass da in den Videos, in den Reels nicht gesprochen wird, um jetzt mal Stories rauszulassen. Genau, und deswegen, ich spreche nicht, da steht nur so Texte drin oder mal noch so ein paar Sätze, damit vielleicht die Erklärung ein bisschen deutlicher wird und sonst hoffe ich, dass ich durch Zeigen alleine das irgendwie übermitteln kann, ja.
Weil das ist, jetzt habe ich dich hier gerade versucht auf YouTube zu finden, das ist ein interessanter Punkt, weil das sind, also wir kennen aus dem professionellen Bekanntenkreis, würde ich sagen, kennen wir den Fall, dass sich jemand angefangen hat, mit auf Deutsch eine Reichweite aufzubauen. Und dann wurden so ein paar Videos gemacht mit Sound und ohne Sprache. Und die sind komplett viral gegangen. Und plötzlich, Followerwachstum war extrem. Aber Followerwachstum war natürlich auch international. Ich weiß von dir, dass deine Follower sehr international sind. Ne? Alle denken, du bist ja auch Ami. Warum auch immer. Irgendwie so der Name, so der Look, keine Ahnung, ist irgendwie naheliegend für die Menschen zu sagen, ja, du kommst aus den USA. Und deswegen die Frage, was ist aus deiner Sicht oder was wäre aus deiner Sicht mehr wert? 10 Millionen internationale Follower, also über die ganze Welt verstreut, oder 1 Million Follower im Dachraum?
Das ist eine super spannende Frage, weil tatsächlich diese Fragestellung ich mir in den letzten oder wir uns gestellt haben in den letzten 6 Monaten, weil mir war das nicht so bewusst. Also meine erste Intention war damals, ich habe von Tag 1 auch bei den Bildposts noch alles auf Englisch gemacht. Das heißt, mir ging es eigentlich darum, dass jeder es verstehen kann, was da steht, so weltweit. Habe mir da natürlich nie drüber Gedanken gemacht, dass ich dann zum einen natürlich auch in der Welt ausgespielt werde, zum anderen vielleicht der ein oder andere Deutsche sagt, ah, nee, Englisch, ich möchte es auf Deutsch, ist ja auch super. Aber jetzt habe ich mir so überlegt, beziehungsweise wurde mir auch dann irgendwie bewusst, dass du dich ja in der Welt misst. Das heißt, du hast die Konkurrenzspanne ist, die ist riesig. Das heißt, wir arbeiten da gerade so ein bisschen, was heißt gegen, aber ich möchte gerne die Dachregion jetzt abholen, nicht unbedingt in diesen Reels, sondern wir machen jetzt noch Vlogs, YouTube-Vlogs, also Longform-Videos haben wir jetzt gestartet, erst vor 2 Monaten. Davor waren die Vlogs auch noch Englisch, auf Deutsch. Das heißt, mit meiner Partnerin zusammen, mit Maren zusammen, sie sagte, wenn du auf Deutsch machst, bin ich dabei, Englisch bin ich raus. Machen wir deutsche Vlogs, um eben den Dachraum, den deutschsprachigen Raum ein bisschen abzuholen und dem das auch ein bisschen die Person näher zu bringen. Das heißt, um die Frage zu beantworten. Ich habe unterschätzt über die Jahre, wie stark der Dachraum ist und wie viel wert, auch wenn du sagst jetzt 1 Million, aber selbst schon 500.000 im Dachraum ist brutal, weil du hast eine viel geringere Konkurrenz und darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht, weil das, wohin es jetzt gelaufen ist über die Jahre, war auch gar nicht mein Plan. Also klingt jetzt komisch, aber das hat sich so entwickelt und irgendwann hast du das dann mal geschnallt. Das heißt, 10 Millionen ist schon wieder so eine Reichweite, wo du sagst, weltweit kommst du mit. Ich würde mal sagen, mit 1 Million bist du, wenn du nur auf die Welt betrachtest, bist du so ein kleiner Fisch irgendwo. 1 Million auf Dachregion bist du one of the top player. Ne? Und deswegen mehr wert. Ich würde, glaube ich, sagen, wenn du irgendwann in so eine 2-stellige Millionensumme hochkommst, dann bist du auch richtig laut wieder in der Welt. Jetzt ist es auch alles super. Also dadurch, dass sich die Followerschaft so aufgebaut hat, aber 500.000, 1 Million in der Dachregion würde ich aktuell als auch mindestens gleichwertig betrachten. Also das ist schon, hätte ich mir mit einem Businessplan das vor 5 Jahren überlegt, wäre ich wahrscheinlich, hätte ich gesagt, oder hätte mir jemand gesagt, du, überleg mal Dachregion, Kaufkraft, Kundschaft in dem Fall, so wenn man es mal überträgt aufs Business, war mir nie so bewusst. Aber jetzt so gerade im letzten halben Jahr, deswegen lustig, dass du es ansprichst, gerade im letzten halben Jahr wurde mir bewusst, krass, 1 Million in der Dachregion bist du halt auch Hard King, ne?
Ja, und also ich meine, wenn man sich das Geschäftsmodell Influencer anschaut, lebt ja der Influencer in erster Linie von Kooperationen. Und für Kooperationspartner ist das ja auch ein Unterschied, ne? Ob du weißt, hey, ich habe ja ganz viele Follower und ja, wir haben hier ein ganz spezifisches Produkt und wir wollen die Zielgruppe in dem Land erreichen. Ja, ein paar erreichen wir davon, weil ich habe so viele Follower. Oder du hast halt eine sehr spezifische deutschsprachige Zielgruppe zu einem Thema aufgebaut, wo auch der Kooperationspartner natürlich weiß, hier haben wir eine viel präzisere Zielgruppenerreichung. Ne? Mhm. Also das, weil das haben wir nämlich dann mitbekommen bei der Person, die ich da im Hinterkopf habe, dass es schwieriger wurde zu monetarisieren, obwohl der Kanal durch die Decke gegangen ist. Ne? Mhm. Und das hat halt alles so wie im Leben seine Vor- und Nachteile. Und ich könnte mir vorstellen, dass du, bevor wir auf die anderen biografischen Bausteine, die dein Leben ausmachen, auch noch kommen, Stichwort Handball und Bank, dass du in erster Linie, korrigier mich gerne, in erster Linie ist dein Business schon, basiert das Business schon auf Kooperation, oder?
Ja, natürlich ist es ein großer Part, auch dieser Part, dass man eigene Produkte erschafft, der kam etwas später, der kam auch jetzt erst in den letzten, würde ich sagen, anderthalb Jahren. Auch das war so ein Punkt, man hat es nicht auf dem Schirm, weil es natürlich auch sehr wichtig ist, wie ist dein Umfeld und bringt dein Umfeld dich auf Business-Ideen. So sind natürlich Kooperationen, Zusammenarbeiten mit Firmen sind schon ein sehr, sehr starker Bestandteil oder eher noch der höchste Bestandteil auf jeden Fall. Ja. Aber dieses Produkt oder eigene Dinge dann rauszubringen, eigene Dinge zu releasen, sei es ein Online-Produkt oder sei es, keine Ahnung, weil das zum Beispiel auch gerade Thema ist, hier so eine Cap-Reihe oder so, weil ich halt immer gerne Caps trage. Ja, deswegen, es ist großer Bestand der Kooperation, aber der andere Part soll eigentlich nach und nach mindestens gleichwertig werden jetzt. Und da sind wir gerade irgendwie fleißig dran und gerade ja auch mit dem ganzen Thema Community-Bildung oder vielleicht auch mal das Wissen so ein bisschen gut verpacken und den Menschen irgendwie rausgeben, was über die Jahre so rangekommen ist. Deswegen Stand jetzt ist natürlich mit Firmen zusammenzuarbeiten, das Hauptbestandteil ist halt immer wieder noch was anderes. Also ich kann, das vor 3 Jahren war was ganz anderes, wie es heute ist. Man irgendwie lustigerweise denkst du immer, ja, mit Firmen arbeite ist ja immer das Gleiche. Nee, lustigerweise ist es über die Jahre komplett anders oder entwickelt sich immer weiter, ja.
Was wahrscheinlich gleich geblieben ist in den Jahren ist, dass du es nicht planen kannst.
Voll. Also das ist nämlich auch dieser Punkt, diese Volatilität, dieses Rauf runter, dass du mal in einem Monat vielleicht sich so 3-4 Kooperationen ergeben oder auch Verbindungen mit Events, wo man dann eben hingeht. Und dann 3 Monate kommt mal wieder nichts oder diese Sommerlochphase. Ich meine, okay, das hast du in jedem Business, das am Anfang des Jahres alles ein bisschen schleppend in Gang kommt. Man hat es dieses Jahr auch krass gemerkt, ab März ging das so alles erst wieder richtig los. Januar, Februar war alles so im Winterschlaf. Das hast du wahrscheinlich in jedem Business. Aber genau, das ist so der Punkt, dass wir diese Volatilität, dieses, boah, du kannst das schwer planen. Natürlich kannst du auch einen ganzen Tag pitchen bei Firmen und ich sag mal, packst oben viel in den Funnel rein. Du weißt ja auch, kommt unten auch irgendwo immer was raus. Die Frage ist, so, möchtest du so eine Litfaßsäule sein und in der Woche 3 Kooperationen machen und das auch nur machen, weil es Geld bringt, oder möchtest du Dinge machen, oh, da stehe ich hinter, das mache ich, da stehe ich nicht so hinter, das mache ich auch nicht, auch wenn es vielleicht mal lukrativ erscheint. Deswegen ist ja gerade durch die eigenen Produkte so ein bisschen diese Schwankung auszugleichen, dass du sagst, okay, guck mal, das ist so eine Base und du hast eine Range und dann kann 3 Monate auch mal eine Kooperation vielleicht wieder ein bisschen runterfahren. Das war mir einfach immer wichtig, dass man nicht so alles annimmt wie so eine Litfaßsäule, nur um Euros einzusammeln, sondern immer so dieses, macht das Spaß, macht das Sinn und verkaufe ich da in Anführungsstrichen jetzt blöd gesagt nicht irgendeinen Mist. Mhm.
Also an der Stelle absolute Follow-Empfehlung, weil jetzt auch in der Vorbereitung habe ich natürlich so ein paar Videos angeguckt. Ich finde es krass, also weil du bringst das halt super rüber und das ohne jetzt auf der Tonspur mir zu erklären, wie man mit sehr 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 einfachen Mitteln sehr krasse Videos macht, ne? Mit dem Smartphone, nicht mit irgendwie Cam und Licht und dies und das. Und das ist halt, das ist schon beeindruckend. Also Nordic Scott, absolute Follow-Empfehlung für alle, die dich noch nicht kennen sollten. Wenn du so zurückblickst, so auf den Wachstum deiner Kanäle, gibt es eine Sache, die dir einfällt oder eine Sache, die dir besonders wichtig gewesen ist, wo du gesagt hast, das habe ich anders gemacht als andere und das ist ein ganz wichtiger Baustein für meinen Erfolg?
Ja, es fällt mir immer wieder der gleiche Satz ein. Ich habe schon in deiner Frage gerade so ein bisschen versucht zu überlegen, aber eigentlich komme ich wieder auf den einen Punkt runter und das ist immer dieser Satz, der mir damals von Oliver Kahn, dem ehemaligen besten Torwart der Welt, einfiel, dieses immer dranbleiben, immer weitermachen. Das klingt jetzt so ein bisschen so generisch und ja, das sagt doch jeder. Aber das war immer das Ding. Ich habe tatsächlich so ein Feuer da entwickelt dann in den Jahren, dass ich das alles dem untergeordnet habe, was danach kommt. Das heißt, Geburtstagsfeiereinladung, Hochzeitseinladung, irgendwelche anderen Termine. Ich habe das immer versucht so zu legen oder kam dann verspätet zu einem Familienfest. Erst muss der Content gedreht und hochgeladen werden. Also das heißt, dieses, egal was war, ich hatte ja eine Phase, also auch gerade als es dann steiler nach oben ging, von 14 Posts die Woche. Also ich habe zweimal am Tag was hochgeladen. Ne, das ist einmal ein Video, das Reel gewesen, weil Reel war gerade neu und wurde natürlich auch von Instagram gut gepusht. Und meine Bildposts, die ich immer noch geliebt habe. Und ich habe dann an dem Drehort, wo ich war, ein Reel, eine Bilderserie abgedreht. Und dann wurde das auch hochgeladen. Also ich weiß noch genau, wie es war. Es war immer so um 18 Uhr die Bilderserie und um 20 Uhr kam das Reel. Das heißt, und das jeden Tag. Es gab keine Pause, es gab keine Entschuldigung. Und das klingt jetzt ein bisschen krass, weil manche denken, oh, pass auf deine Gesundheit bei sowas auf. Tatsächlich war es zum Teil so, du hattest eine Grippe, warst erkältet, du lagst auf dem Sofa und du hast irgendwie noch so im Halbgas die Hashtags gesetzt und auf Upload geklickt. Und ich glaube, am Ende des Tages, das ist nicht unbedingt, hey, wenn es dir nicht gut geht, mach auf jeden Fall weiter, sondern das war vielleicht auch manchmal ein bisschen, wo ich mich hätte zügeln sollen, aber am Ende des Tages war es genau das, diese Kontinuität. Und deswegen, was habe ich anders gemacht damit? Ich glaube, viele entfachen Feuer, viele starten damit, viele haben dieses Feuer eine Zeit lang, aber wenn der Erfolg sich nicht in dem gewünschten Zeitraum einstellt, dann lassen sie alles fallen oder schlagen eine andere Richtung ein. Das kann zum einen natürlich, wenn das, was man macht, nicht mehr Spaß macht, dann soll man natürlich eine andere Richtung wieder einschlagen. Aber wenn man weiter den Spaß daran hat und vielleicht nur nicht der Erfolg im Sinne von Follower, im Sinne von Kooperation, im Sinne von whatever sich einstellt, aber man hat Spaß immer noch an der Sache und man glaubt daran, dann war das für mich einfach, es war schon... Es gab mal so Sätze von Lance Armstrong, dem ehemaligen Radrennfahrer, oder Jan Ulrich hat sicherlich auch gesagt, irgendwann bist du bei diesem Ding in einem Tunnel und du trippelst einfach, du trittst in die Pedale und egal, ob du nicht mehr kannst, es läuft ein Motor. Und das war eine Phase, wo der Motor lief und deswegen war diese Kontinuität am Ende des Tages, war für mich der entscheidende Punkt, okay, dann hat's, weil irgendwann kam dieser Break-Even-Point. Du musst dir mal überlegen, von 2017 bis so 2021, ich glaube, dann war ich so bei 25.000 Follower in den 4 Jahren. So, und irgendwann kam dann dieser Break-Point und dann war das Ding ein Schneeball auf einmal. Auf einmal wurde es ein Schneeball und dann hast du von Mai bis August, hast du mal kurz 80.000 Follower allein dazu aufgebaut. Und das war für mich so, ohne einen weiteren Business-Gedanken dahin zu haben, es war einfach mein innerer Antrieb, ich schaffe das schon mit den 100.000 und dann kam das nächste, oh, jetzt schaffe ich aber auch die 200.000. Das klingt ein bisschen komisch, dass der, hat er sich nur an Follower gemessen. Dadurch, dass ich keinen wirklichen großen Business-Gedanken dahinter hatte, war das für mich einfach so ein Game, aber wie damals im Handball, ich hatte diesen Ehrgeiz in diesem Game und damals im Handball war ich mit 12 Jahren bei 40 Grad in der Mittagssonne joggen, auch nicht zu empfehlen gesundheitlich, aber da war in mir da auch dieser Motor. Und der gleiche Motor, der im 12. Lebensjahr, den ich hatte, der hat sich dann im 28., 29., 30. Lebensjahr wieder eingestellt und deswegen ist meiner Meinung nach, dass auch wenn es so generisch klingt, wenn es immer als immer weitermachen, tatsächlich funktioniert es.
Ja, also da hat der große Philosoph Oliver Kahn natürlich einen guten Punkt gehabt, ne? Und weil als ich mich so ein bisschen intensiver jetzt mit deinem Werdegang beschäftigt habe, und wäre ich oder bin ich nämlich genau auf diese Hypothese gekommen, und das passt zu dem, was du jetzt sagst, wenn du nicht diese Handballkarriere gehabt hättest im Sport, mit allem, was dazugehört im Sport, dann wärst du nicht da, wo du heute stehst, in diesem Bereich, über den wir gerade sprechen. Content Creation, Social Media, Influencertum. Weil so hört sich das für mich an. Das, was du das hat dich ja sehr stark geprägt. Ne? Ich kenne das von mir auch. Ich habe Sportvergangenheit und das verliert man ja nie wieder. Ne? Mhm. So tickt man dann halt. Und dann werden einem Steine in den Weg gelegt, ja, dann bauen wir halt was daraus. Ne? Ich vermute, du gibst mir recht, wenn ich sage, ohne deine Handballkarriere wäre das anders gelaufen.
Auf jeden Fall. Also natürlich war damals in der Handballkarriere als junger Spieler, ne, das hat sich dann so geschiftet, dass der Ehrgeiz so groß wurde, dass du natürlich dann anfingst in Auswahlmannschaften eingeladen sozusagen, Kreisauswahl, Bezirksauswahl, Westfalenauswahl und was da alles gab. Und dann irgendwann kam so der Punkt, okay, ich möchte Profi werden, ne? So als junger Spieler, so 14, 15, ach, du willst Profi werden, weil das ist dein Sport und du willst natürlich dann auch bis oben hin, bis zu einem Profivertrag. Und dann dieser Shift bin ich mit 16 in ein Handballinternat gegangen, das heißt mit 16 zu Hause ausgezogen. Es war nicht weit weg, es waren knapp 160 Kilometer von zu Hause, vom Elternhaus, aber es war ausgezogen mit 16. Ja, du hast ja. das Gymnasium in Dortmund verlassen in der 9. Klasse oder in der 10. Klasse, bist dann auf einer anderen Schule gegangen. Und das alles hat dich natürlich in diesen selbstständig mit 16 werden, parallel aber irgendwie natürlich deinen Schulabschluss hinkriegen oder zumindest abschließen und parallel dieser Anschub, oh, ich will Profi werden, in natürlich einem Nachwuchsteam von GWD Minden, also einer Bundesligamannschaft, die auch einen super Ruf hatte in den Jugendmannschaften. Ja, das ist ja zu vergleichen, wie wenn du dann einfach beim Fußball bei so einer U19, U17 und so weiter spielst, also einfach bei einem Bundesligisten in dem Unterbau zu spielen. Jeden Tag Training, mehrmals in der Halle, jedes Wochenende Spiel, immer weiter und du warst dann auch, das gehörte dazu, es gehörte irgendwann dazu und ich glaube, dieses Mindset, auf jeden Fall unterstreiche ich dir, wenn du das sagst, hätte ich nicht gehabt, wenn ich nicht diese Vorgeschichte gehabt hätte. Es hat leider nicht zu dem Profivertrag gereicht, ich habe dann noch in der dritten Liga und in der Oberliga jahrelang gespielt, bis Covid kam und aber das Mindset ist ja trotzdem dabei und auch wenn du, sag ich mal, Oberliga oder dritte Liga spielst, du gibst ja trotzdem dem eine Disziplin hin. Das ist ja nicht mehr, ohne das jetzt böse zu meinen, einmal die Woche ein bisschen Altherrenkick und wir trinken Bier, was sicherlich auch schön ist, aber nicht dieser leistungsorientierte Bereich eben. Und dieser leistungsorientierte Bereich, ich hatte schon immer dieses, ich fand Sportler allgemein toll. Das war ja schon, wo ich vorhin gesagt habe, mit 10, 11, 12 Jahren. Meine Mama hat mir gestern noch eine WhatsApp geschrieben, du, was ist denn mit den 300 Bravo Sport hier in deinem Kinderzimmer? Könnt ihr jetzt mal weg? Das heißt, es wurde Bravo Sport gekauft, es wurde jeder Fußballer, ich konnte die ganze Fußball-Bundesliga, jeden Spieler aus den Skilka-Alben konnte ich dir rauf und runter beten. Also es war voll auf Sport und dieses Mindset, diese Disziplin, würde ich jetzt auch sagen, hätte ich nie gehabt, wenn das nicht so 25 Jahre so das Nonplusultra in meinem Leben gewesen wäre, ja.
Wie bist du zum Handball gekommen?
Oh, das ehrlich gesagt, damals bei uns auf dem Dorf, also Dortmund in so einem Stadtteil, gab es eine Ballsportgruppe. Und da bin ich dann mit so 4, 5 Jahren, ist dann Mama mit mir hin und dann hat sich das irgendwie rauskristallisiert, dass da von einem Freund damals, der Papa hat eine Handballmannschaft trainiert und auch die kleinen Minis, die F-Jugend. Und dann bin ich von klein auf, von der F-Jugend an, also frühestens wo du starten kannst, bin ich dann zum Handball, weil das einfach, es war so da oben in unserem kleinen Vorort, da gab es Handball, das war da TuS Borussia Höchsten, gibt's ja heute immer noch den Verein und ja, dann hat sich das so entwickelt. Ich war ganz kurz mal beim Fußball, weil mich da auch in der Grundschule ein Freund mit hinzugenommen hat, ey, komm mal mit zum Fußball. Da habe ich ein halbes Jahr noch parallel ein bisschen Fußball gespielt. Aber ich muss sagen, bei Wind und Wetter auf dem Ascheplatz war nicht so meins.
Also, darauf wollte ich nämlich hinaus. Wenn man aus Dortmund kommt, gut, jetzt ist das vielleicht ein bisschen billo, aber vor allem ich bin BVB-Fan immer schon gewesen und für mich wäre es so das naheliegendste, kleiner Junge in Dortmund, was will der? Ja, ich will nicht beim BVB spielen. Mhm. Deswegen finde ich es interessant, dass für dich das keine Option jemals war irgendwie, ne?
Voll, es ist ganz echt lustig, weil mein Papa war auch Fußballer, also der war tatsächlich auch in der Jugend beim BVB, bis er meine Mama kennengelernt hat und dann ist das so ein bisschen verflogen. Ja. Aber der war ein Fußballer, mein Onkel Fußball, es waren alles Fußballer, es war keiner Handballer, deswegen ist es echt. Also ich weiß es selbst nicht, wie es dazu kam. Ich wurde da hingebracht, ich hatte da Spaß dran, aufs Tor zu werfen und hab mir dann, als Kind machst du ja keine Gedanken. Du hast da noch 10 andere um dich rum, ihr rennt über den Platz, rennt hinterm Ball her. Und dieser Drang Fußball, ich war mega Fußball interessiert. Ich habe auch in der Freizeit viel gekickt. Wir haben uns auch im Garten, dann mein Papa mir noch ein Tor gebaut, so aus Holz und so weiter. Also ich habe tatsächlich in der Freizeit Fußball gespielt, oder was heißt in der Freizeit? Und dann hatte ich Handballtraining, aber das Fußball habe ich dann einfach nur im Garten gemacht. Und da habe ich kein Handball gespielt. Also es war wie so ein Ausgleich. Und deswegen auch in der Bravo Sport war ja sehr viel mit Fußball. Ich war mega Fußball interessiert, aber habe Handball gespielt. Also wenn ich das jetzt mal gerade so erzähle und so ein Recap hier mir gerade selbst durch den Kopf geht, ja, hört sich komisch an.
Gibt es so einen Moment, was war so der schönste Moment in deiner Handballlaufzeit, wo du sagst, ey, Das werde ich, jetzt weiß ich, dass du noch keine Kinder hast, aber das heißt, normalerweise würde man so sagen, ah, das werde ich meinen Enkelkindern erzählen. Ne? Gibt es da so einen Moment?
Also auf jeden Fall so in der Jugend, als die das erste Mal eine Einladung kam für die Westfalen-Auswahl. Westfalen-Auswahl war so ein bisschen, ich habe in Dortmund, als ich dann den Verein innerhalb Dortmunds gewechselt habe, durfte ich da immer bei den Älteren halt mittrainieren. Also ich bin Linkshänder, das heißt, man sagt ja immer, die Linkshänder spielen manchmal ein bisschen zu hoch, wie sie eigentlich könnten. Aber es war halt ein kleiner Vorteil natürlich, Linkshänder zu sein. Somit hatte ich auch immer die Option, bei den Älteren mitzuspielen und die haben immer davon geschwärmt, bei der Westfalen-Auswahl dabei zu sein. Da hatten wir so 2, 3 Spieler. Und als die Einladung mal zu mir kam, das war natürlich in dem Moment so als Jugendspieler mit 15, 16, war das so, glaube ich, das erste Mal, wo du dachtest, krass, du bist jetzt so schon mal, jemand wurde auf dich aufmerksam. Und das hat sich dann so der nächste Step dann, wow, du durftest bei einem Bundesligisten in der Jugend spielen. Also der Trainer war damals Westfalen-Auswahltrainer und der hat gesagt, das war einer aus Ungarn, ein super Typ, also Grüße raus an Colt Homovic. hast du nicht Lust, bei uns zu spielen in Minden? Und das war auch so ein Moment, wo du dachtest, krass, so das ist so eigentlich, das ist ja das Nonplusultra, bei einem Bundesligisten in der Jugend gefragt zu werden, möchtest du da hinwechseln? Ja, und dann war es natürlich, ging es immer so weiter. Tatsächlich durfte ich dann bei 2 Bundesligaspielen mal mit auf der Bank sitzen, habe bei den Freundschaftsspielen durfte ich mit dabei sein. Und das war natürlich dann mit Nationalspielern allein auch im Training zu sein. Ich war halt immer so, wir hatten die Option, so Leute, die wollten und die auch jetzt vielleicht nicht so ganz vor der Wand laufen konnten, durften bei den Profis mittrainieren, mal in der Woche. Und ich habe das Ding voll wahrgenommen, 2 Jahre lang nur bei den Profis immer mittrainiert, sobald ich nicht selbst meine Mannschaft Training hatte. Und wurde dann so belohnt mit, bei einem Freundschaftsspiel habe ich einen Einsatz gekriegt oder ich durfte bei einem Bundesligaspiel, hey, komm mal mit auf die Bank, unser eigentlicher Rechtsaußen ist ein bisschen angeschlagen, just in case. Und das waren für mich dann so Momente, wo du dann in der damals noch Berlin-Max-Schmeling-Halle standest vor 8000 Leuten, du hast dich mit einer Profimannschaft warm gelaufen und das waren dann so Momente, wo es war für mich einfach so, wow, das waren Momente in dem Sport, wo ich dachte, krass, du hast es hier, auch wenn du jetzt keinen offiziellen Vertrag hast, aber du stehst hier auf dem Feld, hast das Warmmach-Shirt an, das Trikot an und so Michael Haas und alle möglichen internationalen Nationalspieler stehen mit dir auf dem Feld und klatschen dich ab und du bist Teil davon und haben dir immer das Gefühl gegeben, du bist Teil davon. Ich habe letztens noch Mimi Kraus getroffen, der das damals natürlich auch immer in den gegnerischen Mannschaften war und das ist natürlich, wenn du so jetzt rückblickend sagst, als Kind saßt du vorm Fernseher, da waren die Jungs jung und irgendwann stehst du dann echt mit 20 mit dem bei einem Bundesligaspiel beim Warmmachen auf dem Feld und er klatscht dich ab, du bist Team-Member in dem Fall. Und das sind so Momente, glaube ich, wie gesagt, auch wenn es nicht zu einem Profivertrag gereicht hat, aber die mir einfach innerlich, da kriege ich ja jetzt noch Gänsehaut, ja, so, das ist für dich dann das Größte. Ne?
Was hat gefehlt zum Profivertrag?
Oh, ich glaube so am Ende dieses kleine Quäntchen, dass ich so ein bisschen, wie soll ich sagen, abgezockt genug bin. Also natürlich, du hast, wenn du bei einer Bundesliga-Mannschaft bist, hast du natürlich auch viele gute Spieler, auch auf der Position und du hast viele talentierte Spieler und das Talent war da, ich würde sich sagen, jetzt das mega übermäßige Talent, dass er nur mit Talent gearbeitet hat, für mich war er auch immer, glaube ich, er konnte durchhalten, er war beim Laufen immer der Erste oder so in dem ganzen Mindset. Ja. Ich glaube, am Ende des Tages war das eine Mischung aus, ich war nicht so der Killer, so der wirklich in der eiskalten Eis-Eis-Situation dann auch abgeschlossen hat. Und du hattest dann natürlich auf der Position auch Spieler, die vielleicht, ich will nicht sagen, dass es in dem Bereich Nasenpolitik gibt's überall, aber hätte man so einen wirklichen Mentor gehabt, der so wirklich hinter mir steht, dann hätte es vielleicht die Chance mal gegeben, zumindest mal für ein Jahr so einen Vertrag zu unterschreiben. Aber ich war nicht unbedingt, sag ich mal, der dann auch so der Führungsspieler, der in jedem Spiel 20 Tore geschossen hat. Und ich glaube, das war vielleicht so am Ende des Tages, hattest du nicht wirklich einen, der wirklich an dich geglaubt hat. Es war auch eher zum Teil mal so, du hast natürlich auch dann eine Kelle vom Trainer abgeholt, aber der so richtig gesagt hat, den Jungen pushe ich bis dahin. So wie jetzt bei Dirk Nowitzki, der dort seinen Mentor hatte, sowas hat's halt am Ende nicht gegeben. Ich glaube, das ist schon wichtig, das zu haben, dass vielleicht man es schaffen kann, ja.
Mhm. Ich habe in der Familie meiner Frau gibt's einen jungen Menschen, der, ich habe gerade nachgeguckt, VfL Eintracht Hagen spielt, ja. Cool. Und das mein Problem mit Handball ist, ich gucke kein Handball, ich interessiere mich überhaupt nicht für Handball, ne? Also gar nicht. So, ich verstehe das auch nicht. Ich verstehe auch nicht die Ligen und wie die alle aufeinander gebaut sind. Ich weiß, dass er mittlerweile, wie alt ist er? 14, 15, 16, irgendwie sowas, ja. Schande auf mein Haupt, dass ich nicht weiß, wie alt du bist, Luca. Und der spielt irgendwie jetzt mittlerweile zweite Bundesliga, irgendwie sowas, ne, wo man sich so denkt, hey, wie ist das möglich in dem Alter? Ist, ich weiß nicht, ob dieses Internat, ob der da auch sowas macht. Auf jeden Fall, von ihm hört man auch nur Training, Spiele, Training, Spiele, Training, Spiele. Was würdest du einem jungen Sportler, unabhängig von Handball, was würdest du einem jungen Sportler mit auf den Weg geben, der gerade in so einem Moment ist, wo es schon darum geht, sich zu entscheiden? Also so nach dem Motto, entweder gehe ich jetzt hier wirklich komplett all in, ja, und komme zu einem Familienfest zu spät, wie du es eben erzählt hast, und auch wenn es mit Content Creation zu tun hat, aber es ist ein ähnlicher Spirit dahinter. Oder ich muss mich mal hinsetzen und das ganz realistisch beurteilen und hat das überhaupt Perspektive, Handball, gut, damit werde ich nie so viel Geld verdienen wie im Fußball und so weiter und so fort. Also was würdest du einem jungen Sportler mit auf den Weg geben, der gerade so in dem Alter ist, 14, 15, 16, um da so einen klugen Weg zu finden bei aller Sportambition?
Also ist, glaube ich, ganz arg wichtig sein Umfeld. Das heißt, sein Umfeld, nicht seine Team-Members, weil die werden ihm alle sagen, zieh durch, sondern vielleicht gibt es natürlich Freunde auch außerhalb des Platzes und Familienmitglieder außerhalb des Platzes. Sagen wir es mal die Freunde, weil die so wahrscheinlich gleich altrig sind. Und da hast du natürlich den Einfluss, da es da viele sind, die das nicht verstehen. Die sagen, warum kommst du schon wieder zu spät? Warum gehst du wieder schon im Training? Warum bist du schon wieder in der Halle? Ne? Warum sagst du den Geburtstag ab, weil du am nächsten Tag ein wichtiges Spiel hast oder so? Wenn du so ein Umfeld hast, dann wird es natürlich hart für den jungen Spieler. Und da ist es natürlich in dem Alter auch zu sagen, hey, hör auf dich, weil für viele in dem Alter 14, 15, 16 sind natürlich Freunde super wichtig. Ist auch super wichtig. Aber ich würde jetzt rückblickend sagen, und Gott sei Dank habe ich mich da ja in die Richtung entschieden, dass ich auf mich gehört habe, rückblickend würde ich sagen, die Freunde sind Freunde, wenn sie das supporten und wenn sie das auch akzeptieren und für dich da sind, wenn du sie brauchst, trotz dass du vielleicht mal einen Geburtstag abgesagt hast oder vielleicht mal zu spät zu irgendwas hingekommen bist. Ich würde auf jeden Fall sagen, versuch auf dich und das zu hören, möchtest du das wirklich für dich machen? Versuch ein bisschen, auch wenn es in dem Alter schwierig ist, auszublenden. Ja, aber meine Freunde oder gar eine Freundin, ne? Das ist ja auch ein ganz, eine erste Freundin in einem Alter kann ja auch passieren oder ist wahrscheinlich in den meisten Fällen so. So, und die hat da gar keine Affinität für. Klingt jetzt total hart und klingt jetzt total blöd, aber wenn das die Passion für dich ist, also ich sehe es ja vielleicht an meinem Papa, der hätte es vielleicht noch weitergebracht im Fußball, ohne dass jetzt Gruß an Mama, ist nicht böse gemeint, aber wenn Mama da das nicht da gewesen wäre. Also das Thema ist so, in dem Alter ist es schwierig zu sagen, ich höre nur auf mich, mir ist egal, was die anderen sagen, aber es ist doch ein wichtiger Punkt, weil am Ende des Tages, wenn du jemals aufgehört hast mit dieser Sportpassion und sagst, ich habe wegen damalig meinen Freunden aufgehört, weil die waren sauer, dass ich nicht auf der Fete mit dabei war, das wirst du hinterher, das wird dir, irgendwann kommt dir das wieder und irgendwann wird sich das wieder einholen. Klingt jetzt total blöd, aber ich würde sagen, versuch, so gut es geht, wenn du Eltern hast, die dahinter stehen und die Freunde, klingt blöd, die Freunde, es kommen neue Freunde, oder die bleiben, aber es wird sich dann auch rauskristallisieren, was sind Freunde, weil so viele hatten wir in der 8., 9. Klasse, das waren Klassenkameraden, ja, da bezeichnet man das mal ein Kumpel aus der Klasse, aber ganz ehrlich, also wie viele richtige Freunde hat man denn, du hast ja nicht 30 Freunde in der Klasse, ne, und deswegen, was ich weitergeben würde, ist, versuch wirklich auf dich zu hören, auf die Passion. Wenn du sagst, nein, du hast im Kopf, du möchtest Profi werden, du möchtest irgendeinen Titel gewinnen, klingt so krass mit 15, du möchtest auf jeden Fall irgendwie, ja, du möchtest auf jeden Fall, das ist dein Ding, dann vertrau auf dich und versuch dieses Freundethema irgendwie auszublenden, weil die bei dir sein möchten, die bleiben trotzdem. Das wird sich dann ganz schnell kristallisieren und so war es dann auch am Ende des Tages.
Ich finde das einen guten Punkt. Also was ich da so mitnehme, was du gerade gesagt hast, ist so, du musst entscheiden. Also nicht irgendjemand entscheidet für dich, sondern du musst entscheiden. Und das kann sein, ich gehe den Weg weiter oder wie in meinem Fall damals. Also ich war im Radsport, ne? Deswegen also Ulle und Armstrong sind mir gut bekannt. Und ich war später im Bundesliga-Kader von NRW und war an der Rundfahrt am Genfersee und wurde da so in Grund und Boden gefahren. Ich wurde mental zerbrochen in dieser Rundfahrt. Ich bin danach noch ein Rennen gefahren, den Sparkassen-Giro in Bochum, das weiß ich noch, es war dann Anfang August, und da habe ich aufgehört, von heute auf morgen. Weil ich gesagt habe, ich werde nie, und das ist so, also diese Rundfahrt am Genfersee, ich weiß nicht, ob es heute auch noch so ist, die war über viele Jahre so die Nachwuchsrundfahrt, wo so die europäische Elite da war, ne, also alle Großen, die bei der Tour irgendwann mal was geworden sind, waren mit sehr großer Wahrscheinlichkeit mal da, ne, in ihren im Juniorenalter. Und die war gut besetzt, absolut krass. Und deswegen, dementsprechend, wurde ich halt in den Grund und Boden gefahren. Und ich habe gesagt, okay, wenn ich, das kann ich nie wettmachen mit noch mehr Training, mit noch mehr Ehrgeiz, mit noch mehr was auch immer. Ich bin, und das habe ich einfach dann ehrlich erkannt, ich bin nicht gut genug, um das zu erreichen, was ich dann auch für eine Ambition habe in einem Sport. Ich find, um nicht irgendwie rumzukrebsen und der 400. zu sein, der mitfährt und was weiß ich, gerade irgendwie über die Runden kommt, wie es bei vielen Radsportlern ist, der Fall. Mhm. Und aber das war ja meine Entscheidung, darauf will ich hinaus. Das war meine ganz klare Entscheidung. Ich glaube, das ist das Entscheidende, dass ein junger Mensch seine eigene Entscheidung trifft.
Ja. Ja, voll, also das ist halt das Ding, das ist eine ganz schwierige Phase. Man entdeckt sich ja gerade selber und man entwickelt sich selber und dieses Umfeld und dann reden viele auf dich ein und so. Deswegen, da die Entscheidung zu treffen, ist eigentlich, das zeigt Stärke, das zeigt richtige Stärke. Und ja, am Ende des Tages die Stärke zu dir selber. Und das ist dieses Ding. Also es gibt ein paar Punkte in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, das habe ich nicht gemacht, weil andere, ich hätte es gern gemacht, aber andere Dinge haben mich beeinflusst. Und es hängt mir bis heute nach, ja, bis Mitte 30. Und jetzt versuche ich irgendwie so ein bisschen, ich will nicht sagen, diesen Drang, diesen Will dann doch noch irgendwie zu machen. Aber ich versuche das jetzt zu machen, was mir vielleicht damals verpasst wurde. Weißt du, so, also in dem Beispiel mal konkret zu werden, nach dem Abi, es ging immer um Handballverträge, ne? Du hast da kleine Verträge unterschrieben. Alle Kumpels sind nach dem Abi ins Ausland. Ich bin super, ich wäre so gerne gegangen. Ich bin ein kleiner Amerika-Fan, ich bin da immer gerne so als Tourist gewesen. Der Vibe, American Vibe, das war schon so meins. Ja. Ich habe das sehr... Und ich wäre auch gern mal ein Jahr zum College gegangen. Und ich wäre auch gern von mir aus auch Au-pair. Ich hätte mich auch um Kinder gekümmert, einfach diese Auslandserfahrung zu sammeln. Und der Sport hat mich, auch wenn es meine Passion war, aber der Sport hat mich davon abgehalten. Und ich merkte, obwohl das eine die Passion war und das andere mein Verlangen, dieses Verlangen war bis Mitte 30 jetzt immer noch da. Ich war immer noch, Mann, ich möchte mal im Ausland leben, egal wo. Ich möchte diese Auslandserfahrung machen. Und deswegen ist dieses Ding, das hängt dir nach. Also wenn du dann die Entscheidung triffst oder die triffst, weil andere Einflüsse kommen, dann wird irgendwann wahrscheinlich, wenn du es nicht aus deinem Bauch herausgekommen hättest, sondern wenn ein anderer gesagt hätte, Aaron, hör auf, hättest du wahrscheinlich dich mit Mitte 30 wieder aufs Rad gesetzt, weil es dir vielleicht doch noch irgendwo dein Ding war. Also.
Ja, aber dann kommen wir von den USA zum naheliegendsten Thema. Was haben denn Ludwigsburg und Dubai gemeinsam?
Ich würde gerade sagen, es gibt die gleichen Produkte im Supermarkt. ja, da gibt's natürlich, das ist Feuer und Wasser Unterschied. Das ist natürlich eine 180-Grad-Drehung in dem Fall. Von daher ist es was ganz anderes. Also es ist tatsächlich ein Shift gewesen jetzt vor rund 7 Monaten, wo ich sagen muss, das ist ein ganz anderes, ist ein komplett anderer Drive. Also wenn man es jetzt nicht auf äußere Einflüsse wie Wetter und so beschränkt, dann ist es ja für jeden klar, sondern es ist auch vom Mindset ein ganz anderes Ding. Also jetzt so nach ein paar Monaten rückblicken, muss ich schon sagen, krass, so wie man auch anfängt, ein bisschen, ich will nicht sagen anders zu denken, aber so ein bisschen offener wird für noch mehr Denkweisen. Also okay. Von daher ist es schon, das ist eine krass, es ist eine andere Welt. Es ist eine komplett andere Welt, die auch für viele Menschen daheim überhaupt nicht greifbar ist. Also gerade auch Marens Eltern und meine Mama, meine Oma, wenn ich Dinge erzähle, die sitzen dann manchmal im FaceTime mit offenem Mund da und denken, das kann doch nicht sein. Ich so, doch, ich glaube es zwar, hab's auch nicht geglaubt, aber es ist so. Ja.
Also du wohnst in Dubai oder ihr wohnt in Dubai seit 7 Monaten. Ne? Mhm. Habt euch, wenn ich das richtig mitbekommen habe, wohnt schön auch. Ne?
Ja, es ist okay.
Wenn ich es richtig verstanden habe, guckt ihr aus dem Fenster und seht Burj Khalifa oder was?
Ja, tatsächlich. Also war die Wohnung so ein bisschen Schnellschuss damals gewesen, weil mein eigentlicher Plan war, wir wohnen 2 Monate im Airbnb und gucken mal immer, wo welche Region schön ist. Nach 5 Tagen wurde mir aber bewusst, das funktioniert nicht, weil du kommst nicht an. Du bist die ganze Zeit im Urlaubsmodus, ja, wenn du im Airbnb sitzt. War mir nicht so bewusst, war auch geil, dass ich es nach 5 Tagen ziemlich schnell gemerkt habe. Und wir hatten hier ein Airbnb, 500 Meter die Straße runter. Und dann 5 Tage später waren wir auf Wohnungssuche und sind 500 Meter weiter die Straße hoch quasi dann eingezogen in eine Wohnung. Und der View war natürlich dann in dem Moment auch... Mietentscheidung.
Aber ich meine, das Ding ist ja so groß, sieht man das nicht von überall?
Tatsächlich ja. Manchmal sehen wir es auch gar nicht, auch wenn es manchmal direkt vor uns ist, durch Nebel oder Sandsturm ist es manchmal ganz weg, ganz weird. Sieht ein bisschen gruselig aus. Also dadurch, dass du natürlich hier in der Wüste wohnst, was man immer noch sagen muss, es ist einfach eine Wüstenregion, hast du auf die Ferne nicht so, also jetzt im Sommer nicht, im Winter schon, im Sommer nicht so die ganz klare Sicht. Da ist schon sehr viel Staub, sehr viel Sand in der Luft. Daher, im Winter sieht man es überall, ja.
Jetzt ist das ja so der vermeintliche, klassische und sehr stark mit Vorurteilen besetzte Move. Der Influencer aus Deutschland zieht nach Dubai. Ja? Mhm. Damit gehen natürlich alle möglichen, Vorurteile einher. Wie bewertest du das jetzt? Also jetzt nach 7 Monaten, ist vielleicht noch relativ früh, aber du hast ja trotzdem schon, ihr sammelt ja Eindrücke, ihr seid jetzt sicherlich angekommen mittlerweile. Wie bewertest du das, wie es ist, im Vergleich zu dem, was in Deutschland viel darüber gesprochen wird?
Also du hast in Dubai einfach, du hast natürlich, was du über Social Media mitkriegst, kriegst du natürlich krasse Sachen ausgespielt in Deutschland. Das heißt, somit ändert sich oder ist ja auch die Sicht auf Dubai eben zum Teil sehr groß negativ behaftet. Zum Teil springen dir Leute um den Hals, sagen, wow, klasse Entscheidung, würde ich auch machen, wenn ich könnte. Du hast da echt so auch so ein Spread drin. Wie bewerte ich das? Es ist schon einfach was anderes, wenn es darum geht, so ein bisschen dein Leben dir zu gestalten, wie du es möchtest. Also wie du es möchtest im Sinne von die Leute um dich rum hier sind natürlich viele Leute, die wollen Business machen. Also 99,9%, nein eigentlich 100% kommen nach Dubai, weil sie irgendwas machen möchten. Sei es ein Geschäft, sei es irgendeine Vision haben. Und sie sind natürlich hier auch die Regierung drauf bedacht, die Leute zu unterstützen. Und somit ist es für dich einfach, es fühlt sich komisch an, was heißt komisch im positiven Sinne, wenn auf einmal das, was du machst, so jemand möchte dich unterstützen, du wirst supported. Ich hatte halt über die letzten Jahre das Gefühl, dass ich nicht mehr unterstützt wurde, dass du, sei es, wenn es nur die einfachen Dinge sind, wie mach mal Content irgendwo in der Stadt, dass es mit Kameras ist ja in Deutschland immer dann ganz schwierig gewesen, so bin ich da mit drauf, ist da mein Haus mit drauf, mein Hund, mein Meerschweinchen, was weiß ich. Und dieses Mindset, so blöd es klingt, aber wir haben, also es ist schon einfach ein krasses Mindset, du bist schon sehr gefangen irgendwo in deinem Denken. Natürlich ist hier nicht die Wiese ist hier nicht überall zu 100% grün. Ja, du hast hier natürlich auch, sag ich mal, du hast viel Baustelle um dich rum, zum Teil je nach Region. Du wohnst in der Wüste, das sind alles natürlich so Sachen, aber wenn es mal nur darum geht und diese Sichtweise mit Dubai, ich würde sagen, in der Vergangenheit wurden Sachen auch bewusst provoziert dargestellt und somit natürlich das Dorn im Auge des Deutschen oder des in Deutschland Lebenden entfacht. Und das kriegst du sehr schnell in den falschen Hals. Denn am Ende des Tages wurden vielleicht Dinge publiziert, die darum gingen, boah, guck mal hier, mein reiches Luxusleben, tralala, und ihr habt da gar nichts oder lebt schlechter. So soll es natürlich nicht sein, aber jetzt hast du die Leute über die letzten Jahre gehabt, die das hart ausgespielt haben, die vielleicht auch nicht gerade groß drüber nachgedacht haben, die vielleicht auch zu jung dafür waren, um das ein bisschen realistisch einzuschätzen. Aber wenn man hier lebt und das realistisch einschätzt und vielleicht auch mal den, der da einen auf Protz macht, den Protz sein lassen, sondern du dein Ding machst, dann kannst du hier ein sehr, sehr cooles Leben haben und auch im Kopf ein bisschen einfach so freier und die Kreativität kam auch so zum Stück weit wieder.
Okay. Ich habe mal bei der Vorbereitung habe ich ein bisschen recherchiert und habe so nach den üblichen Vorurteilen gesucht, ja. Und ich hau dir jetzt den Vorurteil als Vorurteil raus und du beziehst einfach Stellung dazu, okay? Mhm. Du ziehst nur wegen Steuern dahin.
Nein, definitiv nicht. Klingt jetzt auch komisch, dass ich das sage. Wahrscheinlich sagen, natürlich sagt er das jetzt nicht. Wenn er das nicht sagen würde, wäre das ja auch. Ist mir schon klar, aber ich kann das mit gutem Gewissen begründen, weil in erster Linie ging es für uns um das Thema Sicherheit und Sauberkeit. Und wir waren letztes Jahr ein paar Mal in Dubai, um uns auch anzugucken, nicht als Tourist, sondern wir haben so eine kleine Workation gemacht. Wir wollten mal hier eine Zeit lang sein und haben uns versucht reinzufühlen, wie ist es denn hier, wenn du hier kein Touri bist, sondern lebst. Und das ist einfach das Ding, was uns so gecrashed hat, dieser Sicherheitsaspekt, den viele, sag ich mal, Kollegen, Bekannte, die schon ein paar Jahre hier wohnen, uns immer wieder gesagt haben, wir konnten das nicht glauben. Und gleichzeitig auch der Sauberkeitsaspekt, ich meine jetzt nicht Sauberkeitswüste, na klar, du hast Wüstensand, aber im Sinne von, keiner schmeißt hier Müll auf den Boden. Also wenn du Müll auf den Boden schmeißt, dann kannst du mit dicken Strafen rechnen. Genauso gut, das klingt echt komisch für die Leute, aber du kannst Dinge im Café, in der Mall liegen lassen. Also diese ganzen Mythen, die es gab, die haben sich für uns komplett bewahrheitet. Das heißt, hier passiert, also uns ist es noch nicht widerfahren, ich weiß nicht, ob es welche gibt, wen es widerfahren ist. Maren kann zu jeder Teilzeit alleine rausgehen, die muss keine Angst haben, die kann auch Taxi fahren, die kann durch die Stadt laufen, in die Mall gehen, die kann in die hintersten Ecken laufen, hier passiert ihr nichts. Und wir hatten zum Teil zum Ende in Ludwigsburg, Maren hat in Stuttgart gearbeitet, die ist mit der S-Bahn gependelt und selbst mir sind Dinge widerfahren. In Ludwigsburg am helllichten Tag laufe ich einfach nur, das war damals in der Bankzeit, mit meinem kleinen Köfferchen nach Hause, mit meiner kleinen Tasche und dann wirst du einfach angerempelt und angepöbelt und von, sage ich mal, nicht Menschen, die, also generell hat keiner das Recht, aber die hatten schon dreimal nicht das Recht. Also du weißt, was ich meine. Das heißt, das war für uns der Punkt und natürlich wird dir das in erster Linie hinterher gesagt, das Steuersparthema. Nee, es war eigentlich, wir wollten ein anderes Lebensgefühl haben. Wir wollten nicht die Angst haben, rauszugehen. Also klingt jetzt überspitzt, aber so war es zum Teil, ja. Was in deutschen S-Bahnen abgeht, Prost Mahlzeit, das ist hier halt, hier kannst du es, hier gibt's in der Bahn, die hier, die S-Bahn, also es gibt ja ein S-Bahn-System, da ist Ruhe, da ist nix. Mhm. Die stehen da, die fahren mit der Bahn, die steigen aus, die steigen ein. Es gibt sogar für Frauen, die sich wohler fühlen, extra Damenbereiche, da darf kein Herr rein, so abgeschnitten, nur Damen sind da, die Mädels unter sich. Habe ich auch am Anfang nicht gecheckt, ich stand in der falschen Reihe, alle gucken mich schon so an und schütteln mit dem Kopf, bis ich gerafft habe, oh shit, ich stehe in der Frauen, im Frauenbereich, ups. Und das war für uns deswegen, das, also ich kann das mit tiefstem Wissen so begründen oder Gewissen, das war für uns das Hauptding.
Okay, next. Man darf dort nichts. Nichts kritisieren, kein Alkohol trinken und keine Zärtlichkeiten austauschen.
Auch das stimmt so nicht. Also es stimmt zum gewissen Teil. Du darfst natürlich Alkohol trinken im Sinne von hier zu Hause kannst du deinen, du kannst natürlich in die Liquid Stores deinen Alkohol trinken. Du hast hier sehr, sehr wenige Restaurants oder Bars, die diese Ausschanklizenz haben. Ja, aber zu 80-90% siehst du das hier nicht. Und wir kamen natürlich in einem heftigen, also ich muss gestehen, für mich als, der sowieso keinen Alkohol trinkt und Maren eigentlich auch nicht, klar, in unserer Teenie-Zeit lassen wir jetzt mal ausklammert, jetzt im Alter, für uns ist es Paradise, weil dementsprechend hast du keine verwirrten Leute um dich rum oder angetrunkene, betrunkene. Du hast natürlich gerade an Silvester, wir hatten die Silvesternacht, war unsere Nacht, die erste Nacht hier, kein einziger betrunkener Mensch kam dir entgegen. Wir sind nachts um zwei, sind wir durch Dubai Downtown gelaufen, weil wir ein Taxi gesucht haben. Die Menschen sind so friedlich miteinander gelaufen, sowas habe ich noch nicht erlebt. Das heißt, da keine Flaschen durcheinander schmeißen, kein Gepöbel, kein Gröle. Also dieses Thema mit dem, die haben natürlich hier mit dem Alkohol einen anderen Glaubenssatz, das respektiere ich auch voll. Und wenn du natürlich mit einer Alkoholflasche hier durch die Straßen läufst und dabei trinkst. Ja, das ist glaube ich sogar gar nicht erlaubt, aber für mich super geil in dem Sinne, weil und der was trinken möchte, da hast du die Bars, du hast entsprechende Lokalitäten oder du gehst nach Hause, aber klar, die Touris mal ausgeklammert in den Touri-Hotels, das natürlich ist es so zum Teil glaube ich anders. Aber ja, das stimmt, das mit den Zärtlichkeiten. Ja, wir sagen es mal so, es ist ein anderer Kulturkreis. Die haben eben eine andere Glaubensrichtung, die haben eine andere Kultur. Und wenn man natürlich weiß, soll es jetzt nicht wie wild in der Mall, in einem Einkaufszentrum rumknutschen, ja, dann machst du das auch nicht, wenn du bis drei zählen kannst, weil am Ende des Tages bin ich hier Gast und ich halte mich an Regeln. Das war meine Entscheidung, hier hinzukommen und ich mache nicht meine eigenen Regeln, weil das ist, glaube ich, auch so ein bisschen in Deutschland so in Vergessenheit geraten, so, dass man sich an Regeln halten sollte, die es halt gibt. Ne? Und deswegen ist das Ding, also man kann hier, du kannst in der Mall die Hand deiner Freundin halten und darfst sie vielleicht auch mal einen Kuss auf die Backe geben, aber bewusst, wir machen das nie, weil wir sagen, das ist so, du hast hier sehr international mittlerweile, 90% sind Experts, du hast ja gar nicht mehr viele Emiratis da. Aber es ist der Kulturkreis trotzdem und deswegen ist es für uns fein, dass man jetzt da nicht wild rumknutscht. Also das sind so Dinge und ich glaube auch, ich habe noch nie jemanden gesehen, der das macht und ich habe auch nie gesehen, dass es dann da direkt einen Strafzettel gab auf gut Deutsch. Aber es soll natürlich, es sind so Dinge, die sind hier einfach, es ist ein anderer Kulturkreis und das ist auch gut.
Ja, Wahnsinn. Ja, mein dritter Punkt wäre der gewesen, als Frau ist man dort eingeschränkt, aber das hat schon ein bisschen durchgeklungen, ne, dass das absolut nicht der Fall ist.
Absolut nicht der Fall. Und selbst Maren hat aus ihrem alten Bekanntenkreis, Umfeld, ihre engsten Freunde wissen es jetzt, aber auch so zum Teil Bekannte, die sie jetzt kontaktieren nach einem halben Jahr, gar nicht. Also gar nicht. Es ist krass, wie du durch das International hier, durch diesen komplett sehr viele Europäer, eigentlich aus der ganzen Welt, wie natürlich manche hier rumlaufen, sehr offenzügig. Ja, ist jetzt natürlich auch eine Sache, muss man das machen? Weiß ich nicht. Bis zum gewissen Grad ist es natürlich okay, aber generell als Mädel, man kann hier alles machen. Es ist so ein bisschen, was wir festgestellt haben, so, dass natürlich, wenn wir zu zweit unterwegs sind, dass dann eher mit dem Mann gesprochen wird, einfach aus Respekt gegenüber der Frau. Das ist hier, gehört auch zum Kulturkreis. Auch das haben wir akzeptiert. Maren ist da super happy, super fein. Und sie sagt, ja, mach du das mal. sie darf alles. Sie kann hier alles. Sie kann sich frei bewegen. Sie fährt mit einem Taxi. Also deswegen, das ist auch so ein Mythos. Uns ist noch nichts negativ Gegenteiliges widerfahren. Und deswegen fühlt sie sich auch so wohl hier, weil die weiß genau, in Anführungsstrichen, wenn die nachts um 11 nicht pennen kann, dann geht die spazieren, packt sich die AirPods in Ohr. Das heißt, sie hört ja nicht, wenn sie vermeintlich verfolgt werden würde. So wie es in Deutschland, wo du ja gucken musst, okay, ist hier irgendwas. Das heißt, sie kann das machen und der Gedanke für sie hat sie, glaube ich, auch befreit. Sie kann wieder jeden Tag alles machen, ohne irgendwie, oh Gott, nee, ich gehe jetzt nicht zum Ludwigsburger Bahnhof, weil, da ist das Klientel schon anders.
Ja, das Thema wäre eigentlich auch ein Thema wert. Ich schneide es jetzt bewusst nicht an, weil es ja schon schade, ne? Also schon schade, dass. Und da bist du mit Sicherheit nicht der Einzige. Und ich glaube, viele, die uns sehen oder hören, wissen genau, wovon du sprichst, wenn es heißt, ja, fahr mal mit einer S-Bahn. Mhm. Geh mal zum Hauptbahnhof in Stadt X und dann weißt du, was los ist.
Ja.
Und dass es halt Gegenden gibt, wo das nicht der Fall ist. Ja.
Ja.
Und ich bin auch immer sehr, ich war immer sehr Dubai-kritisch. Ich konnte damit nicht so viel anfangen, so dieses. Das ist so, das steckt so tief in mir, wenn alle sagen, das eine ist geil, dann denke ich mir so, irgendwas stimmt da nicht. irgendwo ist da ein Haken. Und jetzt mittlerweile denke ich mir aber so, da kommt dann meine Neugier durch, ne, ich will mir das, ich kann es ja gar nicht beurteilen. Ich war nur mal zum Umstieg am Flughafen und war mal im Oman und da sind wir in Abu Dhabi aber auch gelandet und sind dann rübergefahren. Und das heißt, eigentlich kenne ich es gar nicht, ich kann es gar nicht beurteilen. Ja. Und ich muss es jetzt dann auch mal machen, ne? Muss mal gucken, dass ich irgendwie Family einpacke und dahin fliege und mir selbst ein Bild mache. Aber ich finde es, und das soll nicht zu kurz kommen, also ich nehme das wahr, dass es nicht schön ist, dass das ein Motiv ist, Deutschland zu verlassen oder dass das ein Benefit ist, den man im Ausland spürt. Also nach dem Motto, ey, krass, das ist zu Hause nicht so. Und das ist kein gutes Zeichen. Würde ich sagen, ne?
Nee, voll nicht. Es ist super, super schade, finde ich, weil wir haben, und hier ist es auch noch, wir haben eigentlich so einen guten Ruf. Ich will mal sagen, bei Leuten, die nicht so up to date sind, da ist es immer noch so. Bei Leuten, die natürlich am Zahn der Zeit sind, die merken so langsam, es verändern sich Dinge, was man eigentlich gar nicht so von uns Deutschen oder von so kennt. Und es ist so super schade. Wir hätten doch alles gehabt, was wir brauchen. Aber ich weiß nicht, ob es zu Teil daran liegt, dass man den Hals nicht vollkriegen kann oder dass man sich auf Dinge konzentriert, nur um seine natürlich nicht schöne jahrzehntelange Vergangenheit irgendwie wieder gut zu machen. Alles nicht schön, um Gottes Willen, eine Katastrophe. Aber wir haben eigentlich alle Ressourcen, die man sich wünschen kann als Land. Ja, wir haben so, und alles wird vernachlässigt oder gefühlt wird alles vernachlässigt, beziehungsweise so gerade die Leute, die irgendwas, wird ja alle möglichen Steine in den Weg geschmissen über Papierbüro. Bürokratie brauchen wir ja gar nicht erst anfangen. Und das ist doch super schade, weil was ist das Geilere, wenn du als, das ist ja eben das nächste Thema so, ja, du bist hier nur überwacht. Naja, also mich stört es nicht, weil ich nichts zu verheimlichen habe. Es sollte ja die stören, die was zu verheimlichen haben, dass sie, wenn sie überwacht werden. Mich stört es nicht, dass in jeder Mall Kameras hängen, dass hier bei uns auf dem Flur eine Kamera hängt, dass im Aufzug eine Kamera hängt. Aber am Ende des Tages, dass wir ja irgendwie das so verloren haben, dass wir uns auf komplett andere Dinge konzentriert haben und deswegen ist es so super schade, dass es so shiftet und ja, wie soll ich sagen, du fühlst dich halt irgendwie so, in dir schlagen halt zwei Herzen, ne? Du bist Deutscher, du kommst aus Deutschland, du hast jetzt mal das Land verlassen, um den neuen Input zu holen, um mal zu schauen, wie ist es woanders, neue vielleicht Gedankenstränge eröffnen sich und du denkst so, krass, Zukunft, wenn du das, also klingt blöd. Nach einer Woche letztes Jahr bin ich in Deutschland aus dem Flughafen raus und es war für mich so, wo ist jetzt die Pferdekutsche? Also im Sinne von, es ist schon ein krasser Unterschied so zum Teil. Es geht um die Kleinigkeiten so. Allein, dass hier alles über Smartphone, über Apps laufen. Hier kommt kein Briefträger, du kriegst die Post aufs Handy. Also das sind so Kleinigkeiten, die das alles so ein bisschen mehr zukunftsorientiert machen, wenn wir es so im technischen Bereich mal nur sehen würden. Also es ist schwierig. Ich weiß nicht, wie das weitergeht. Ich habe mir nur so mal ausgerechnet. Ich habe jetzt hoffentlich noch nicht die Hälfte der Uhr erreicht auf meiner Lebenszeit und habe zum Magen gesagt, boah, ich möchte nicht immer den Kloß im Hals und mich ärgern. Lass uns doch einfach mal testen. Und wenn es nichts ist, ja, dann machen wir was anderes. Ja. Ne? Und das kann natürlich nicht jeder, ich verstehe das. Aber am Ende des Tages so dieses Lebenszeit gegenübergestellt, wo, was machen wir hier eigentlich? Also warum leben wir nicht, dass wir uns wohlfühlen? So, das ist doch das Eigentliche, mal losgelöst von Geld und tralala. Sondern einfach nur, du wachst auf und du denkst so, ha, so dieses Durchatmen.
Ja. Stichwort Geld und tralala. Der letzte Baustein deiner Biografie. Deswegen hatte ich eben gesagt, ob du nicht auch CEO einer Bank sein wollen würdest. Du hast eine Bankausbildung gemacht damals. Mhm. Und du hast, wenn ich es richtig verstanden habe, auch in der Bank gearbeitet. Und das bis noch gar nicht vor allzu langer Zeit, laut meinen Notizen, Ende 2022.
Voll korrekt, richtig. Ja, ich habe 2011 habe ich eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht. Das war nämlich die Phase nach dem Abi, ein Jahr studiert und dann war es damals, mein Papa sagte, also Studium abbrechen ist ja okay, wenn dir das nicht gefällt, aber mach doch mal was, das ist schon mal in der Tasche. Und dann war das, ohne viel drüber nachzudenken, okay, wir machen eine Ausbildung. Ja, was für eine Ausbildung? Und dann war natürlich immer so, ja, Bank hört sich cool an, ja, das ist ganz interessant, so, oh, mit Wertpapier und Und dann sind wir da rein oder bin ich da rein. Habe die Ausbildung gemacht bis 2013, das war so eine verkürzte Ausbildung. Genau, und dann habe ich tatsächlich da 11 Jahre lang oder gut 10 Jahre lang neun Jahre dann fest angestellt gearbeitet. Ja, tatsächlich.
Was war dein Job?
Bitte?
Was war dein Job?
Ich war eigentlich nach der Ausbildung so erst, dann bist du so ein bisschen Mädchen für alles und dann war ich viel in dem Kreditbereich, war aber dann eine Sachbearbeiter. Also ich war kein Kundenberater, der mit den Kunden gesprochen hat und denen im Prinzip dann Produkte verkauft hat, sondern ich war eher im Backend und habe die Unterlagen, die dann nach dem Kundengespräch reinkamen, verarbeitet. Also ich war in der Finanzierungsabteilung. Unsere Bank war in dem Fall, das war die APO Bank, das heißt, die ist ja spezialisiert auf den Heilberufssektor und da ging es natürlich im Finanzierungsbereich, ging es um große Dinger, war es natürlich eher Eigenheim finanzieren oder natürlich auch Praxisfinanzierung, Krankenhausfinanzierung. Und somit hast du bei Finanzierung in dem Ausmaß natürlich auch hohe Summen und natürlich viele Prüfungen, die da durchgeführt werden. Und somit war Finanzierungsabteilung im Backend so Praxisfinanzierung, um das zu beschreiben.
Okay. Ja, wenn meine Frau jetzt hier säße, dann würde die ein oder andere Hasstirade loslassen zur APO-Bank.
Oh, ich muss geschehen. Ich weiß nicht mehr, wie jetzt der Stand ist. Ich habe auch zu Kollegen nur noch sporadisch Kontakt.
Naja, also irgendwann hat die APO-Bank, das habe ich mitbekommen, das komplette System umgestellt.
Ja.
Und da ist alles schiefgelaufen, was noch schieflaufen kann.
Das habe ich tatsächlich. Also wenn es darum ging, das habe ich mitgekriegt. Ich weiß gar nicht mehr, wann waren das. Das muss so zwei.
Die Geldbeträge stimmten auf den Konten nicht mehr und sowas. Ne?
Ja, also, wir hatten eine komplette Systemumstellung und das ging mal voll in Anführungsstrichen nach hinten. Das war 2018, 2019, ja, so um den Dreh.
Ja, das kommt hin, ja, ja.
Genau. Ja, das war, da musstest du ein dickes Fell haben als Bankmitarbeiter.
Okay, das heißt, du warst, weil es ist ja. Du bist sportlich geprägt, total ehrgeizig in deinem Sport. Dann klingt diese Berufswahl für mich mehr so nach so einer, ja, was ist so naheliegend und irgendwie auch so ein bisschen bequem. Ne? dann mache ich eine Bankausbildung und die machst du dann ja auch, arbeitest da recht lange. Du hast gesagt, Content fängt an 2017. Das heißt, 5 Jahre lang hast du das Content-Game gemacht, parallel zum Job. Ja. Wenn ich es richtig verstanden habe, hast du irgendwie auch noch Handball parallel auch noch gespielt. Das heißt, die Frage ist, wie viele Stunden hat dein Tag?
Ja, gefühlt 27. Nein, es war, ja, und das war eine harte Phase im Sinne von, aber da hat sich der Tunnel entwickelt. Also Social Media kam ja dann dazu ohne eine Absicht. Also es war ja nicht, ich mache jetzt Instagram und werde Instagram-Influencer und verdiene mein Geld damit, sondern das war eher so, boah, ich habe Bock auf Mode und endlich kann ich mal meine modischen Looks, Geschmackssache, zeigen und hole mir da natürlich auch öffentlich Feedback ein. So, das hat sich dann entwickelt und man hat das aus Spaß an der Freude gemacht. Der Handball, der war immer noch natürlich auch in einem drin. Das wurde aber, man hat gemerkt, schon ein bisschen schwächer. Also es war schon, jedes Training wurde zäh. Klar, du wirst natürlich älter, klingt blöd, aber mit Ende 20 so, ich will nicht sagen Zipperlein, aber du merkst, du bist nicht mehr wie Anfang 20. Und dann natürlich die Bank, also die Tage waren, der Tagesablauf war klassisch, morgens um 7:30 in die Bank, irgendwann um 16:30 heim, dann hatte ich bis 19 Uhr Zeit, so ungefähr 2-2,5 Stunden, in der Zeit wurde dann irgendwie der Content vorbereitet, also vorbereitet im Sinne die Bilder bearbeitet und dann ging es zum Handballtraining, du kamst um 22:30 nach Hause, lagst um 12 im Bett und am nächsten Morgen um 6 wieder raus. So, wie war das mit dem Content? Sonntags morgens war meine Zeit, weil da war keiner in der Stadt, in Stuttgart City. Alle Geschäfte zu, Stativ gepackt, einen Kumpel gepackt. Wir hatten auch mal am Anfang eine kleine Gruppe an so Leuten, die hatten da Bock drauf, haben uns sonntags morgens in Stuttgart getroffen, haben für die ganze Woche quasi schon mal das Rohmaterial fotografiert, geshootet, wie wir es genannt haben. Da war ja noch keine Videos relevant. Und dann unter der Woche nur noch die Bearbeitung. Und somit war der Tag Arbeiten, dazwischen das Bankarbeiten, dazwischen die Bilder bearbeiten, zum Handballtraining, abends ins Bett. Und das war Rolling. Und Handballtraining war so 3-4 Mal die Woche. Ja, also so freitags hatten wir kein Training. Das war schon viel entspannterer Tag.
Das erklärt auch, warum du zu Familienfesten nicht oder zu spät erschienen bist. Gibt's irgendwas, was du, wenn du zurückblickst auf die Bankzeit, auf die Alpo-Bankzeit, gibt's irgendwas, was du vermisst?
Das klingt jetzt natürlich, klingt es blöd jetzt, also im Nachhinein nein. Nein im Sinne von, natürlich hattest du nette Kollegen und ich weiß auch meinen direkten Kollegen im Büro, wir hatten Spaß, weil wir es uns nett gemacht haben. Also Spaß, wir hatten immer einen Spruch auf Lager. Wir hatten von dem, sag ich mal, trockenen Bank- und Zahlenjob, haben wir natürlich uns immer wieder so diese geistigen Freiräume einfach, also mit meinem Arbeitskollegen, mit einer Arbeitskollegin, wir haben die ganze Zeit Mist gequatscht unter uns. Und das hat es natürlich super angenehm gemacht. Und ich finde, das ist auch wichtig. Vom Doing her war es am Anfang sehr interessant, aber irgendwann, und zwar so, ich würde mal sagen, schon vielleicht 4 Jahre bevor ich raus bin, hat das Interesse abgenommen. Und dann hast du so im Nachhinein gemerkt, ich hab das schon mal irgendwo, glaube ich, erzählt, dieses Hamsterrad läuft, weil du weißt, es kommt dein Gehalt. So, und du machst es gar nicht mehr, weil du es machen willst, sondern du machst, weil das Gehalt kommt. Und ich bin ja so, wie wir festgestellt haben, ich kann dann zäh in dem Bereich sein. Da war ich zäh in dem Bereich, dass ich das gemacht habe, weil ich genau wusste, mein Geld kommt. Ich kann meine Miete bezahlen, kann am Wochenende mit den Jungs raus, mit Klamotten kaufen, tralala. Geht ja jedem so. Also deswegen im Nachhinein, ich glaube, einfach Arbeitserfahrung sammeln, nein, das würde ich nicht vermissen, bin ich super happy, dass ich auch in so einem Beruf das gemacht habe. Der Beruf ist natürlich, gilt als steif, nicht so locker, natürlich, wir hatten Anzüge an, zum Ende brauchten wir nicht unbedingt eine Krawatte, unser Geschäftsfilialleiter war da lockerer. Ich hatte auch meine Sneaker an, also geputzte Sneaker, aber weiße Sneaker zum Anzug. Das heißt, man konnte sich so ein bisschen schon locker machen in dem Sinne. Also Arbeitserfahrung sammeln fand ich cool, das Doing an sich vermisse ich gar nicht mehr. Also es war aber auch schon, weil vielleicht jetzt mittlerweile schon 3-4-5 Jahre, bevor ich da raus bin, war das Interesse des Doings einfach weg. Ne? Also deswegen, ja.
Ich finde es sehr interessant, dass du hast das jetzt zäh genannt in dem Bereich. Ne? Das ist ja letztendlich, zurückkommend auf den großen Philosophen Olli Kahn, dasselbe Mindset, ne? Weiter, immer weiter. Das heißt ja, dieses, was immer so positiv konnotiert ist, weiter, immer weiter, hat auch eine Kehrseite.
Ja, wenn du dann die Passion da drin nicht hast. Also wenn du natürlich was erreichen möchtest, du hast die Passion, du fühlst es, du willst es unbedingt. Dort war es ja eher getrieben von äußeren monetären Bereich, aber die Passion war weg. Das heißt, du hast es weiter und weiter. Ja, da war der Olli Kahn, war da. Aber das Tiefe im Innerliche, das Doing her war eher, okay, wann ist einfach 16:30, ich will nach Hause. Oder hab gar keinen Bock oder in der Mittagspause warst du froh, mal eine Stunde da einfach nur draußen zu sitzen auf der Bank, so ungefähr. Also die Kehrseite im Sinne von, das war monetär getrieben. Es war einfach, weil, und du auch so in die Richtung natürlich erzogen, also ich zumindest, machst gescheiten Job im Angestelltenverhältnis bis zum Rentenalter, wenn du Glück hast, kriegst du dann Rente oder auch nicht. Ich krieg's gerade eher noch von Leuten mit, da wird's eher eng. Und das ist das Leben. Und dir wurde ja gar nicht gesagt, übrigens, du könntest auch selbstständig was machen, deine Passion nachgehen. Das können dir auch Geld bringen, also kann auch zum Beruf werden. Und das war nicht so im Bewusstsein da, sondern das war natürlich bei dem Handballsport, als es dann so in die Richtung ging, okay, Profivertrag reicht nicht, ich möchte aber professionellen Amateursport weiter betreiben, weil ich da Bock drauf habe. Okay, damit verdienst du auch nicht deine Brötchen oder vielleicht mal so als Nebenjob gesehen, aber du bist gelaufen einfach nur, damit dein Gehalt kam. Und das ist krass. Und ich glaube, das geht noch einigen so. Und nicht jeder hat die Möglichkeit, von heute auf morgen einen Schritt rauszumachen oder nur teilweise. Ich habe dann zum Ende hin das letzte Jahr auch eher einen Tag reduziert, also Teilzeit. Das heißt, jeden Montag war ich nicht in der Bank. Das hat schon mal viel gemacht, weil ich den einen Tag dann so schon für mich hatte. Aber ja, am Ende des Tages, das ist die Kehr. Der Antrieb war da, aber halt, damit du nicht hungerst.
Was würdest du jemandem mit auf den Weg geben, der oder die uns zuhört und im Modus Bankrat bei dir ist, so in den letzten Jahren, ja, so Mittagspause, lass mal ein bisschen länger, wann ist 16:30, geil, ab nach Hause, so dieser Modus, den meine ich, hat aber noch nicht oder nicht diese Perspektive, diese Passion, wie du es nennst, irgendwie gefunden, hat eigentlich gar keine Ahnung, was denn die Alternative ist. Was würdest du jemandem mit auf den Weg geben?
Also was zum Ende hin, was ich auch weiß von der Kollegin, dass sie das gemacht hat, so dieses Wort Sabbatical ist ja auch so ein Ding, dass man sich mal, ohne gleich zu kündigen, mal rausnimmt. Ich glaube, wenn man nicht mehr die Passion da hat und man möchte vielleicht raus und es wird schon zäh, nicht jeder hat natürlich die Möglichkeit, gleich zu kündigen und jetzt gucke ich mal, was passiert. Viele haben auch Familie natürlich in dem Alter, gar keine Frage. Aber dass man versucht, sich so ein bisschen freizuschaufeln, was so die Rahmenbedingungen möglich machen und wenn es auf Teilzeit ist. Und in der Zeit einfach mal auch wirklich so selbst fragen, okay, worauf habe ich Bock drauf? Was sind denn meine Interessen? Also das Interesse, finde ich, kann ja nicht sein, so eine schlimme Woche zu haben, damit ich mir freitags abends mit den Freundinnen einen reinlernen kann. Damit am Samstagmorgen die Yippie-Yay-Phase ist, wir hatten einen geilen Abend und ab Sonntagabend, wenn die Phase kommt, ich muss morgen zur Arbeit. Finde ich, das ist irgendwie nicht cool und das sollte doch nicht Sinn der Sache sein. Deswegen, ich würde jemanden raten, um nicht gleich den kalten Step zu machen, ich kündige jetzt und jetzt gucke ich mal, vielleicht so einen kleinen Schritt zu machen, sich so ein bisschen Zeitfreiraum zu schaffen und in dem Zeitfreiraum zu gucken, worauf habe ich Lust? Worauf habe ich Lust im Sinne auch von, womit kann man Geld verdienen? Oder habe ich auch was Lust und ich wusste noch gar nicht, dass man damit Geld verdienen kann? So ein bisschen über den Tellerrand versuchen hinauszuschauen und das muss ich feststellen, ist, ich liebe unsere Freunde, das ist nicht böse gemeint, dein Umfeld spielt da die Rolle mit und wenn du das Umfeld natürlich in die Richtung hast, die das gleiche machen wie du, so ich buckel 9-to-5 und am Ende des Tages habe ich aber keinen Bock, dann ist natürlich hart, dann Step rauszumachen. Aber wenn du natürlich irgendwie jemanden findest, der auch so den Antrieb in die Richtung hat, dann kann das natürlich Berge versetzen. Du bist plötzlich zu zweit. Sei es der Partner, die Schwester, keine Ahnung, ab einem gewissen Alter die Tochter oder der Sohn, ne, wenn es schon passt oder so. Aber ich bin der Meinung, mach mal einen Schritt raus, nimm mal ein bisschen, ob es jetzt mal einfach so diese unbezahlte Urlaubszeit ist vielleicht ein bisschen zu kurz und so und es muss ja auch alles passen, aber vielleicht reduziert es ein bisschen und in der Zeit, wo du dann nicht arbeitest, setz dich nicht vor den Fernseher, sondern guck mal, was könntest du denn machen und was dir vielleicht ein Exit aus deinem bisherigen Job ermöglichen könnte, ne? Alle Rahmenbedingungen mit der Partner verdient mit, wie viel Geld verdient man natürlich, alles das mal so inkludiert, aber wenn es nur um das Doing geht, sowas wäre vielleicht so ein weicher Exit, wo der Deutsche, ich meine, ich bin genauso, mit unserem Sicherheitsgedanken, nicht gleich den kalten Sprung machen muss. Ja.
Na, dann machen wir jetzt den kalten Sprung in die Halbsätze zum Abschluss unseres Gesprächs. Das heißt, ich gebe dir einen Satz vor, Mirko, und du beendest ihn spontan.
Okay.
Ganz in meinem Element bin ich, wenn
ich mein Handy in der Hand habe und ein Video drehen kann.
Ich bin ein Andersmacher, weil?
Weil dranbleiben sich auszahlt und zu dem führt, die Passion quasi sich durchsetzt am Ende des Tages und das Dranbleiben dazu führt, dass du das Ziel erreichen wirst.
Wenn ich meinem Leben einen Buchtitel geben müsste, dann würde der lauten?
Consistency.
Wenn ich nur noch eine Woche zu leben hätte, dann?
Würde ich alle meine Freunde, Familie, die dazu zwingen, dass sie die eine Woche einfach um mich sind. Ob sie am Ende des Tages um mein Bett rumsitzen oder mit mir irgendwo sind. Ich will alle die ich in meinem Leben brauche, die sollen da sein und dann sollen sie auch dafür Urlaub nehmen.
Der beste Ratschlag, den ich je bekommen habe, war?
versuch auf dich zu hören, versuch das zu machen, was du wirklich willst.
Ich bin froh, dass wir es wirklich wollten, uns gemeinsam zu unterhalten, Mirko. Ich danke dir für deine Zeit und schicke einen ganz lieben Gruß nach Dubai.
Aaron, vielen lieben Dank. Es war richtig, richtig cool und ganz liebe, sehr warme Grüße gerade zurück nach Deutschland.
Danke dir.